Morgen ist der 6. Januar, das heißt Hochfest der Heiligen Drei Könige und das heißt auch, die Glocke im Kölner Dom wird läuten, die den Kölnern ganz besonders am Herzen liegt. Der dicke Peter, die Petersglocke mit 24 Tonnen, war sie ganz lange die größte freischwingende Glocke der Welt bis zum vergangenen Jahr, wo es eine größere gegeben hat, zählt immer noch als tontiefste freischwingende Glocke der Welt und hat eine faszinierende Geschichte, denn sie wäre beinahe den Nazis zum Opfer gefallen und für Rüstungsmaterial eingeschmolzen worden. Damit hat sich Clara Öpen befasst. Sie hat einen Artikel dazu geschrieben im aktuellen Domblatt des Zentraldombauvereins und ist bei uns im Studio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sprechen aber auch noch über ein anderes Thema, denn Sie sind zudem auch noch Sternsingerbegleiterin und passt ja gut jetzt morgen zum Dreikönigstag. Was heißt denn das genau, Sternsingerbegleiterin?
Bei uns in der Gemeinde in St. Severin läuft das so ab, dass es eben die Leiter oder Begleiter gibt. Wir fahren erst zusammen mit den Teilnehmern auf eine Fahrt für 3 Tage. Da sind wir gestern auch erst von wiedergekommen, wo wir die Sternsingerlieder üben, Kronen basteln, uns die Kostüme raussuchen, uns ein bisschen mit dem Land beschäftigen, das ja jedes Jahr ja im Zentrum dieser Aktion liegt. Und dann an dem Tag, wo wir dann eben tatsächlich die Aktion selber haben, ziehen wir eben je einen Leiter mit einer Gruppe von 3 bis 4 Kindern um die Häuser und ja, besuchen die Leute, singen unsere Lieder, tragen irgendwie einen Spruch vor und gucken einfach, dass die Kinder sich nicht verirren im
Fädel. Was dann heute Nachmittag sein wird in der Kölner Südstadt, was erlebt man da so, wenn man mit den jungen Leuten so von Tür zu Tür zieht?
Das ist total unterschiedlich. Gerade im Fädel, wo man natürlich irgendwie selber aufgewachsen ist und die Leute kennt, ist es viel, dass man einfach nett reingebeten wird von Leuten, die man eben gut kennt, irgendwie was angeboten bekommt. Aber es gibt auch irgendwie viele Begegnungen, gerade mit älteren Menschen, die sich so unglaublich freuen darüber, dass da jetzt 3 Kinder stehen und krumm und schief irgendein Lied singen. Anders kann man es manchmal echt nicht mehr sagen. Aber die total glücklich sind. Und die Kinder merken das natürlich auch, was sie den Leuten da für eine Freude mitmachen. Und das ist natürlich dann auch mit ein Grund, das irgendwie jedes Jahr wieder zu machen. Auch wenn es mit 14 vielleicht eigentlich nicht mehr so cool ist, sich so eine Krone auf den Kopf zu setzen.
Ich glaube, ich hätte als Kind vor allem Angst, dass irgendjemand abweisend reagiert oder die Tür zuschlägt. Das passiert nicht, weil man nämlich nicht an jeder Haustür klingelt, ne?
Genau, also wir legen vorher Listen aus, beziehungsweise dieses Jahr ging es nicht mehr mit Listen wegen der Datenschutzgrundverordnung, sondern wir haben so eine Kiste dahingestellt, wo dann alle, die besucht werden wollten, ihre Adresse aufschreiben sollten und die besuchen wir dann. Das heißt, eigentlich wissen alle, zu denen wir kommen, dass wir kommen und wollen das auch selber.
Und die Kinder selber, die haben Spaß dran?
Ja, total. Gerade auch die Fahrt ist echt immer ein Highlight. Ja.
Und bevor Sie sich gleich auf den Weg machen, um mit den Kindern durch die Südstadt zu ziehen, sprechen wir noch über das Thema, mit dem Sie sich ausführlicher befasst haben, die Petersglocke im Kölner Dom. Ich habe es gesagt, da steckt eine interessante Geschichte dahinter, weil die fast den Nazis zum Opfer gefallen wäre. Was ist das für eine Geschichte? Was ist da passiert?
Die Geschichte ist eigentlich erstmal gar nicht so spektakulär, denn mit dem Kriegsbeginn war es eine von vielen Kriegsmaßnahmen, dass eine Anordnung der Regierung an die Kirchen erfolgte, wo gesagt wurde, die Glocken werden abgegeben, denn in den Glocken waren hohe Kupfer- und Zinnanteile enthalten und das machte sie somit zu, ja, Rüstungsmaterial. Und das Ganze verlief dann so, dass die Glocken zunächst in 4 Kategorien A bis D eingeteilt wurden. In der ersten Kategorie A wurden alle Glocken, die nach 1860 gegossen wurden. Und in B und C waren dann die etwas wertvolleren Glocken, die auch schon älter waren. Und in der Kategorie D waren die einzigen Glocken, die tatsächlich schützenswert empfunden wurden. Und genau, die Glocken des Doms wurden eben genauso eingeordnet und tatsächlich waren die einzigen Glocken, die zunächst in der Kategorie D landeten, die Preziosa und die Speziosa, weil die eben mittelalterlich waren. Und der dicke Peter, ja erst nach dem Ersten Weltkrieg neu gegossen, ja, der hatte eben nicht so gute Karten und sollte zunächst auch abgeliefert werden.
Und wie es die Kölner hingekriegt haben, die Glocke trotzdem zu retten, darüber reden wir gleich.
Domradio. Inspiration fürs Ohr.
Der dicke Peter und die Nazis ist die Geschichte, über die wir sprechen in dieser halben Stunde, wie es die Kölner hingekriegt haben, ihre ganz besondere Glocke, die Petersglocke, die größte freischwingende Glocke der Welt zur damaligen Zeit, zu bewahren, als Munition für den Zweiten Weltkrieg verschmolzen zu werden. Clara Öpen hat sich damit auseinandergesetzt mit dem Thema und für das aktuelle Domblatt des Zentraldombauvereins einen Artikel darüber geschrieben. Sie haben gerade gesagt, es gibt verschiedene Kategorien von Glocken und der dicke Peter ist nicht unbedingt in die Kategorie eingeordnet, verordnet worden, besonders schützenswert zu gelten, weil der nämlich nicht alt gewesen ist, weil der erst nach dem Ersten Weltkrieg gegossen wurde. Und jetzt kommt der damalige Kapellmeister vom Kölner Dom ins Spiel. Was ist das für eine Geschichte?
Das ist eigentlich auch einfach so, dass er sich dachte, okay, der dicke Pitter ist durchaus schützenswert. Und das hat er eben in einem Gutachten den Nazis erklärt. Was sehr interessant ist, denn zuerst beruft er sich auf ganz klar faktische Argumente. Eben, was auch schon gesagt wurde, er ist die größte freischwingende Glocke der Welt. Die Intonation ist sehr sauber, was zum Beispiel bei der Vorgängerglocke, der Kaiserglocke, die zwar ähnlich groß war, absolut nicht der Fall war. Dann befasst er sich sehr ausführlich mit den Argumenten rund um den Guss des dicken Pitters und beschreibt sehr ausführlich, warum es seiner Meinung nach nicht möglich ist, einen derartigen Guss, eine so große Glocke, nochmal auszuführen. Und stellt das sehr detailliert dar, dass der Glockengießer weinend neben der fertig gegossenen Glocke zusammenbricht. Was davon stimmt, weiß man natürlich nicht. Aber die Bilder, die er da malt, die sind schon sehr interessant. Und am Ende setzt er dann sein faktisch schlechtestes Argument, wo er sagt, dass die deutsche Glocke am Rhein nicht vergessen werden dürfe und dass sie natürlich läuten müsse, wenn die deutschen Truppen siegreich zurückkehren. Mhm. Und dieses Argument ist natürlich faktisch kein bisschen stützenswert und auch nicht wirklich relevant für die Argumentation. Aber dass er sich hier dem nationalsozialistischen Gedankengut anpasst und ein Stück weit Kriegspropaganda wiedergibt, das hat mich persönlich sehr interessiert. Und dann natürlich auch die Frage nach der Position des Autors.
Das heißt?
Mölders war erstmal Kirchenmusiker, Domkapellmeister, hatte auch einen ganz normalen Lebenslauf. Und dann galt es für mich eben, als ich das damals für meine Facharbeit geschrieben habe, herauszufinden, wie steht dieser Typ zum Nationalsozialismus. Und da gibt es zwei interessante Quellen. Das eine ist ein Schriftwechsel zwischen einem Neffen und einem Kollegen von Mölders, wo der Kollege Anton Kaltwasser den Neffen bittet, quasi ihm zu, also da, der Kollege bittet den Neffen zuzusagen, dass er, der Kollege, kein Nazi gewesen sei. Und dieser Neffe ist da sehr, sehr vorsichtig, weil er eben keinen einfachen Persilschein ausstellen möchte, sondern sagt, er möchte keine eindeutige Aussage treffen, ist sich aber sehr sicher, dass ein so enger Kollege seines Vaters kein Nazi gewesen, seines Onkels kein Nazi gewesen sein kann. Denn sein Onkel war dem Narzissmus ja völlig abgewandt. Und die zweite Quelle, die ich persönlich noch spannender fand, ist eigentlich nur ein einfacher Zeitungsausschnitt mit der Überschrift »Warum kauft der Geistliche beim Juden?« Und da sieht man eben Johann Mölders mit einem Begleiter, der eben offensichtlich in einem jüdischen Geschäft einkaufen gegangen ist. Und die beiden Quellen sind keine eindeutigen Quellen, um eine Positionierung Mölders abzusehen. Aber zusammen ergeben sie ja schon ein klares Bild, gerade weil es auch Quellen sind, die unabhängig voneinander entstanden sind.
Jetzt kommt bei der ganzen Geschichte, wie der dicke Pitter im Dom gerettet wurde, kommt noch ein anderer Name ins Spiel, der in der Nazi-Zeit bedeutend gewesen ist, und zwar Albert Speer, also der Haus- und Hof-Architekt Hitlers, könnte man das so nennen. Welche Rolle hat der denn da gespielt?
Der hat die Rolle gespielt, als dass nach dem Schreiben von Mölders der dicke Pitter zunächst in die Kategorie D eingestuft wurde. Das heißt, er war dann einer der sicheren und schützenswerten Glocken, die tatsächlich auch in der Kirche verbleiben sollten. Danach, als der Krieg fortschritt und die Lage für die Deutschen zunächst erstmal nur enger wurde, gab es dann wieder ein munteres Hin- und Hergestufe quasi und viele Schreiben zwischen Dom und Reichsebene, wo irgendwie es sich auch alles nicht mehr wirklich nachverfolgen lässt, bis dann am Ende Albert Speer die Anordnung gibt, Glocken, die schwere bauliche Eingriffe erfordern, zunächst einfach zurückzustellen und nicht auszubauen. Und das trifft beim dicken Pitter aufgrund seiner Größe nun ganz eindeutig zu. Und damit war der dicke Pitter zunächst auf jeden Fall bewahrt, und mit dem Fortschreiten des Kriegs hatte sich diese ganze Sache dann sowieso erledigt.
Also ein schlichtes, einfaches, bauliches Argument hat am Ende entschieden.
Genau.
So sieht's aus. Faszinierende Geschichte, die nachzulesen ist im aktuellen Domblatt des Zentraldombauvereins. Clara Oepen hat sich damit befasst, hat geschrieben, weshalb der dicke Pitter nicht den Nazis zum Opfer gefallen ist, und hat uns am ersten Sonntag des Jahres im Domradio davon erzählt. Besten Dank.
Dankeschön.